Ja, liebe Geschwister, seid herzlich gegrüßt an diesem Morgen, auch von mir hier aus dem Gemeindehaus. Ein engagiertes Team ist hier, die Sonne scheint, die einzigen, die fehlen, das seid ihr. Wir arbeiten daran, mit Gottes Hilfe, dass wir uns auch bald wieder mal hier in Präsenz versammeln können. Ja, dich schickt der Himmel. Das war ein beeindruckender Gottesdienst, Bundesgottesdienst letzte Woche. Und der hat mich auch persönlich gar nicht mehr so recht losgelassen. Ich musste immer daran denken. Vor allen Dingen auch die Predigt. Und das Thema der Predigt hat mich sehr berührt. Die Geschichte, wo der Herr Jesus den Jüngern erschienen ist. Und die Jünger froh waren, dass sie den Herrn sahen nach seiner Auferstehung. Und er dann zu ihnen sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Wir sind ja schnell geneigt, solche Sprüche, solche Verse, solche Bibelzitate mal so zu hören, weil wir sie vielleicht von Kindesbeinen auf gehört haben. Aber überlegt mal, welch ein Satz. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und ich bin dann so ins Nachdenken gekommen darüber, wo wird das deutlich, wo wird das ganz praktisch. Und in der Woche davor hatten wir ja die Geschichte mit David im Zusammenhang mit der Einsegnung, hätte ich fast gesagt, und Einführung auch hier von Martin Weske in sein Ältestenamt. Und da ist ja schon so eine praktische Geschichte, wie das ausgesehen hat für David, ja, im Alten Testament. Und dann habe ich so nachgedacht, wo gibt es Berufungsgeschichten? Es gibt die von Paulus, David habe ich schon gesagt. Wir könnten so einige jetzt aufzählen, der Jesus, der losgeht und dann auch die Jünger beruft. Und es gibt im Alten Testament halt eben auch eine ganz berühmte Geschichte, nämlich die Berufung des Moses. Und mit dem Thema wollen wir uns heute Morgen mal auseinandersetzen und dann so einige Punkte uns anschauen, was das bedeutet, dass der Himmel den Moses losgeschickt hat. 2. Mose 3, Vers 1 bis 12a. Mose aber hütete die Schafe Jitros, seines Schwiegervaters, des Priesters in Midian, und trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Berg Gottes, den Horeb. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Dornbusch, und er sah, dass der Busch im Feuer brannte und doch nicht verzehrt wurde. Da sprach er, ich will hingehen und diese wundersame Erscheinung besehen, warum der Busch nicht verbrennt. Als aber der Herr sah, dass er hinging, um zu sehen, rief Gott ihn aus dem Busch und sprach, Mose, Mose! Er antwortete, hier bin ich. Und er sprach, tritt nicht herzu, zieh deine Schuhe von deinen Füßen, denn der Ort, darauf du stehst, ist heiliges Land. Und er sprach weiter, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Mose verhüllte sein Angesicht, denn er fürchtete sich, Gott anzuschauen. Und der Herr sprach, ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger habe ich gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Hand der Ägypter und sie aus diesem Lande hinausführe in ein gutes und weites Land, in ein Land, darin Milch und Honig fließt. In das Gebiet der Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter. Weil denn nun das Geschrei der Israeliten vor mich gekommen ist und ich dazu ihre Drangsal gesehen habe, wie die Ägypter sie bedrängen, so geh nun hin, ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führst. Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und führe die Israeliten aus Ägypten? Er sprach, ich will mit dir sein. Soweit der Text. Ich denke, wir schauen heute Morgen einfach mal so ein bisschen zurück in die Story. Was ging dem Ganzen voraus? Israel war in der Hand der Ägypter zum Sklavenvolk geworden, das unglaublich hart unter der Fronarbeit zu leiden hatte. Und trotzdem entwickelte sich das Volk gut. Das heißt, das Volk nahm zahlenmäßig zu. Es wurde immer größer und immer stärker. Obwohl sie unter sklavenartigen Bedingungen hart schuften mussten für den Pharao. Und aus Angst davor, dass das Volk zu stark werden würde, ließ Pharao alle männlichen Kinder umbringen. Moses Mutter konnte ihn nur 3 Monate lang verbergen, heißt es in der Bibel. Und dann wusste sie sich keinen Ausweg mehr. Also eigentlich wäre er schon ja totgeweiht gewesen. Aber die Mutter konnte ihn noch verbergen, hat den Säugling quasi versteckt. Und dann setzte sie das kleine Baby, das muss man sich mal vorstellen, das kleine Baby in ein Binsenkästchen aus, das mit Pech verschmiert war, damit es nicht unterging, und hat es dann am Ufer des Nils ausgesetzt. Und das hat sie so geschickt gemacht, wahrscheinlich, dass die Tochter des Pharaos dann das Kästchen gefunden hat. Wir kennen die Geschichte alle, ne? So aus dem Kindergottesdienst oder auch natürlich aus anderen Predigten. Und ja, die Geschichte ging so weiter, dass die Tochter des Pharaos halt den Moses gefunden hat, und dann konnte ja so die leibliche Mutter quasi als Amme das Kind versorgen, heißt es in der Bibel, bis es entwöhnt war. Und dann brachte sie dem Moses, dann der Tochter des Pharaos, die ihn dann als einen ägyptischen Prinzen erzog, am Hofe des Pharaos. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, in einer ganz anderen, in einer, ja, was soll ich sagen, High-End-Gesellschaft, Hofgesellschaft, eines der mächtigsten Völker der Erde. Ja, als junger Mann muss Moses fliehen, weil er einen Ägypter erschlagen hatte, der seinerseits einen jüdischen Sklaven misshandelt hatte. Und das kam auch irgendwie vor Pharao, die näheren Umstände wollen wir uns jetzt mal ersparen. Und dann floh er nach Midian. Über die Sinai-Halbinsel müssen wir uns vorstellen, drüber weg, den Golf von Akaba, Richtung Süden, südöstlich auf die südöstliche Sinai-Halbinsel. Da war das Gebiet der Midianiter. Und dort kam der Moses in eine Situation, wo er feststellte, dass einige Mädchen, einige junge Frauen ihre Tiere, ihre Schafe und Ziegen hüten wollten. Und dann kamen andere Hirten und haben dann versucht, die Mädchen, die Frauen von den Wassertrögen, sage ich jetzt mal, der Schafe zu vertreiben. Und dann ist Moses eingegriffen und hat die Frauen da verteidigt, sodass sie also ihre Herden tränken konnten. Und das haben die Mädchen natürlich ihrem Vater Jethro erzählt. Und der hat dann schließlich Moses nach Hause eingeladen. Er hat gesagt, Mensch, holt mir den mal ran, wenn das so ein mutiger Mann ist, so, ich sag mal mit meinen Worten. Und dann konnte Moses als Hirte dort anfangen zu arbeiten bei Jethro, und er gab ihm seine älteste Tochter, die Zippora. Die gab er ihm einfach, ne? Die Frauen hatten damals nichts zu sagen. Die wurden mit 13, 14, 15 einfach vergeben. Wahrscheinlich war die Zippora schon ein bisschen älter. Er ist mit der Älteren halt angefangen. Die bekam der Moses, die älteste Tochter Jethros, zur Frau. Mit ihr hatte er dann später 2 Söhne, Gersom und Elisa. Das ist mal so die Vorgeschichte, damit wir uns so ein bisschen wieder reinfinden in die ganze Sache. Und heute Morgen möchte ich einfach mal so klassisch am Text vorbeigehen, also die Verse ab oder wesentliche Versabschnitte abhandeln. Und dazu habe ich dann immer die Hoffnung für alle genommen. Ich habe hier am Anfang den Text nach Luther vorgelesen. Und jetzt hangeln wir uns mal durch die Geschichte. Einen Moment, kurzer Blick auf die Uhr und dann geht's los. Erstens, Mose hütete damals die Schafe und Ziegen seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian. Eines Tages trieb er die Herde von der Steppe hinauf in die Berge und kam zum Horeb, dem Berg Gottes. Ja, Moses mit seiner jüdischen Erziehung, er hat ja immerhin das Judentum und die jüdische Erziehung, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, den hat er von Kindesbeinen kennengelernt. Das konnte seine Mutter und auch noch die jüdische Verwandtschaft ihm ja vermitteln. Der Mann mit der jüdischen Erziehung in den ersten Lebensjahren, der er sich wohl bewusst war, seiner ägyptischen Erziehung und allseitigen Ausbildung als Prinz am Hofe des Pharaos, der Flüchtling, der um sein Leben lief, der bei einem, jetzt müssen wir uns mal auf der Zunge zergehen lassen, bei einem heidnischen Priester in Midian, bei einem Midianiter Unterschlupf fand. Sein Schwiegervater war ein heidnischer Priester, der irgendwelche heidnischen Götter anbetete und noch verheiratet war mit allem, nur nicht mit einer Jüdin, sondern mit einer heidnischen Frau aus Midian. Dieser Mann, dieser einfache Hirte, der ist unterwegs mit seinen Schafen. Er ging, so könnte man sagen, seinem Job nach. Und das machte er schon sehr lange so, wie die Bibel berichtet, ungefähr so 40 Jahre. Ganz genau können wir es nicht sagen, aber so ungefähr. Und damals war es so, in Midian, das war auch noch weitgehend Steppe und Wüste, müssen wir uns vorstellen. Da war nicht viel mit schönen grünen Weiden, sondern richtige Steppen- und Wüstenland. Aber in Israel, im Nahen Osten, in Palästina, da regnet es auch. Auch in den Wüstengebieten kann schon so sein, so bis, habe ich jetzt gelernt, bis Mitte, Ende Mai gibt es noch Regen. Und dadurch sind natürlich, also gibt es vorher Regen, aber dadurch sind bis zu dieser Zeit die Wiesen, die Steppe ist noch, sagen wir mal, benutzbar für die Schafherden. Und es waren immer gemischte Herden, immer Schafherden und Ziegenherden, die gemeinsam dann in die Steppe getrieben wurden. Und jetzt muss es wohl schon so Ende Mai gewesen sein. Also sagen wir mal so ungefähr die Zeit, in der wir jetzt hier auch sind, vielleicht ein bisschen früher. Und dann hörte das mit dem Wachstum in der Steppe auf, mit dem Graswachstum. Und Moses musste jetzt die Herden höher treiben ins Gebirge hinein. Wir wissen ja alle, oben im Gebirge ist es kühler, ne? Jeder, der schon mal mit einer Seilbahn oder so 1000 Meter oder so höher gestiegen ist, der weiß, wie kalt es oben sein kann. Und da wächst natürlich dann noch mehr Gras. Also treibt Moses die Herde nach oben. Ja, wie er das schon x-mal gemacht hat. Ja, immer wieder. Moses, mittlerweile schon so ein alter Mann, ein Flüchtling, ein Leben, könnte man auch sagen, der verpassten Chancen in der Wüstensteppe der südöstlichen Sinai-Halbinsel. Keine Karriere als Prinzensohn. Mit den Tieren da unterwegs, als einfacher Hirte. So ungefähr das Geringste, was man machen konnte damals. Keine Karriere, aber ein Auskommen, Sicherheit, Familie, irgendwie eingerichtet. Und ich habe mir so gedacht, Mensch, wo befinden wir uns denn heute Morgen hier eigentlich? Wie ist denn unsere Story, wie ist eure Story heute Morgen? Sind wir vielleicht auch irgendwie unterwegs? Gut, wird der eine oder andere sagen, ich brauche Gott sei Dank jetzt im wahrsten Sinne des Wortes keine Schafe und Ziegen durch die Wüste treiben. Ja, aber wir schlagen vielleicht doch noch mal so ein bisschen an unsere Brust und schauen so auf unsere Geschichte. Die Geschichte ist ja oft auch eine Geschichte der unerfüllten und verpassten Chancen, der unerfüllten und auch erfüllten Träume. Alle haben wir uns auch hier mit der Pandemie auseinandergesetzt und sind mehr oder weniger hart getroffen. Das müssen wir einfach mal sehen. Wir sind alle hart getroffen, die Alten, die Jungen, alle, auch die Schüler haben wir gesehen, oft im Fernsehen, die kaum noch irgendwie vernünftige soziale Kontakte aufrechterhalten konnten. Alle mussten sich mit ihren Smartphones und mit Chats helfen und so. Und auch in der Gemeinde sind wir ja bis heute gezwungen, Notprogramme zu fahren, mit Hilfe der Technik die eingeschränkten Möglichkeiten, sich zu treffen, zu überbrücken. Egal, wo wir jetzt sind, wie ist deine und meine Wüsten- bzw. Alltagsgeschichte? Wie sieht unsere Alltagsrealität auch als Gemeinde aus? Wo stehen wir? Sind wir happy mit unserem Leben oder? Ja, Moses, alter Mann geworden, er ist ja weit, weit unter seinen Möglichkeiten geblieben, unter dem, wie er mal ausgebildet, geschult wurde. Wir kommen zum zweiten, Vers 2. Dort erschien ihm der Engel des Herrn in einer Flamme, die er aus einem Dornbusch schlug. Als Mose genauer hinsah, bemerkte er, dass der Busch zwar in Flammen stand, aber nicht niederbrannte. Merkwürdig, dachte Moses. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe anschauen. In dem Moment, als Moses da diesen brennenden Dornbusch wahrnimmt und sieht, da wusste er noch nichts von der Erscheinung des Engels und so weiter. Er ist mit seinen Schafen unterwegs im Hochland. Ja, er sucht neue Wiesen für die Tiere, neues Futter. Und da passiert es, dass etwas ganz Außergewöhnliches, dass es etwas Außergewöhnliches gibt. Ein Dornbusch, ein richtig fetter Dornbusch fängt an zu brennen oder brennt, aber verbrennt nicht. Das ist ein Phänomen. Es gibt so Selbstentzündungen von Dorn und auch von anderen Gewächsen so in der Steppe, ja, die durch die enorme Hitze einfach von alleine anfangen zu brennen. Aber dann verbrennen sie auch. Aber dieser da, der brennt da vor sich hin und nichts passiert. Der bleibt, wie er ist. Merkwürdig, dachte Mose. Warum verbrennt der Busch nicht? Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Ein Dornbusch, der nicht verbrennt. Wow, habe ich noch nie gesehen. Wir könnten ja auch sagen, okay, der Mann ist 80, der treibt da seit 40 Jahren seine Herden durch die Wüste und durch die Steppe. Aber er lebt ja noch, ne? Er ist ja immerhin nur neugierig. Also die Neugierde ist noch nicht weg bei ihm, ne? Das finde ich irgendwie ganz toll. Also irgendwo ist der Mann noch neugierig. Und ist noch Leben in dem Mann, habe ich gerade gesagt. Seine Neugierde ist, nicht nur der Busch ist entflammbar, auch seine Neugierde. Da will ich doch mal nachsehen. Und man merkt irgendwie, da ist noch etwas in dem Mann. Der will noch am Leben teilnehmen. Jedenfalls reicht es aus, um den Weg zu ändern, wie es hier in unserem Text heißt. Wörtlich übersetzt heißt es, da bog er ab. Aha, er bog ab. Er wechselte die Richtung zu dem, was ihn neugierig machte. Frage, was ist mit uns? Sind wir noch in der Lage, vom eingeschlagenen Kurs unseres Lebens abzubiegen, mal die Richtung zu ändern? Oder sind wir festgefahren in den Anforderungen des Lebens? So, wir haben ja unsere beruflichen Strukturen und Bedingungen, wir haben unser gemeindliches Leben und alles, was uns so bewegt. Wir studieren und haben unsere Jobs und machen hier und machen da, haben unsere Verpflichtungen. Und ja, wir haben auch unsere theologischen Überzeugungen. Wir sind felsenfest überzeugt, dass. Oi, oi, oi. Und ich möchte uns heute Morgen mal aufrufen, wie Moses mal abzubiegen. Was ist denn mal mit abbiegen und nachschauen? Was brennt denn da? Warum verbrennt es denn nicht? Die Richtung mal ändern. Mal hören, was Gott uns zu sagen hat. Uns als Einzelne und als Gemeinde. Wir lesen Vers 4 und 5. Drittens, der Herr sah, dass Mose sich dem Feuer näherte. Um es genauer zu betrachten, da rief er ihm aus dem Busch zu: Mose, Mose! Ja, Herr, antwortete er. Komm nicht näher, befahl Gott, zieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. We are standing on holy ground. Moses stand auf heiligem Boden. Ja, also ich sag mal, der hat mit allem gerechnet. Nur, dass der Busch jetzt anfängt zu sprechen, wahrscheinlich nicht. Ne? Ist aber logisch. Also, der verbrennt nicht und dann hört er noch die Stimme. Und dann hört er die Stimme, Mose. Habe ich jetzt Mose gehört? Nein, ne, oder? Und dann zweites Mal, Mose. Ja, Herr, sagt er, hier bin ich. Er kann nicht ausweichen. Er ist gemeint, Mose ist gemeint, nicht irgendjemand. Mose ist gemeint in dieser Situation. Und ich musste daran denken, dass es noch so eine wunderbare Stelle gibt in der Bibel, im Jesaja, die wir alle kennen. Da heißt es in Jesaja 43, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Lassen wir uns gerne beim Namen rufen, aber wollen wir auch sein sein? Ja, Gott bedient sich in der Wüste eines Dornbusches und eines heiligen Feuers, um sich Mose und über Moses seinem Volk wieder zuzuwenden. Und es ist wunderbar, dass diese Elemente in diesem Text sind. Und wir befinden uns so, sag ich mal, im Zentrum der lutherischen Theologie, wenn wir das Alte Testament mit dem Neuen vergleichen und im Alten Testament schon die Hinweise herauslesen, die auf Christus hindeuten. Elemente dieser Zuwendung Gottes zu den Menschen finden wir auch im Neuen Testament schon, in Christus ebenfalls wieder. In der Dahingabe seines Lebens, als er gekreuzigt oder bevor er gekreuzigt wird und am Kreuz hängt, ist er ausgestattet worden, hätte ich fast gesagt, mit einer Dornenkrone. So einer Krone geflochten aus dem Dornbusch in der Wüste, das sind nicht so Rosenstacheln dran. Ich habe mich letztens verletzt an einer, als wir so Grünschnitt zum Müller vorgebracht haben, blutete mein Finger von so einer kleinen Rose, Rosendorne. Da waren 3 bis 5 Zentimeter lange Stacheln. Wer in so einen Dornbusch fiel, der war ganz schön verletzt, der musste schon aufpassen. Jesus Christus in der Situation, als er sich anschickte, die Welt zu erlösen am Kreuz, hatte eine Dornenkrone auf dem Haupt. Und hier spricht Gott aus einem Busch von Dornen. Und zu Pfingsten setzte sich der Heilige Geist, wie auf die Jünger, in Feuerflammen. Elemente des neutestamentlichen, der neutestamentlichen Theologie, der neutestamentlichen Geschichte, Elemente, wie sich Gott offenbart, werden hier schon sichtbar. Wenn wir abbiegen, dann kann es sein, dass wir heiligen Boden betreten, dass uns Gottes Gegenwart neu erfasst und dass wir ganz genau wissen, dass er uns anspricht. Mose, Mose. Und wir können jetzt statt Mose mal unseren Namen einsetzen. Ja, es gibt diese heiligen Momente und diese wunderbaren Orte, die wir mit unseren Gotteserfahrungen verbinden können. Viertens. Vers 6, ich bin der Gott, der deinen Vater verehrt hat, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Mose verhüllte sein Gesicht und er hatte Angst davor, Gott anzuschauen. Ich habe gesehen, wie schlecht es meinem Volk in Ägypten geht. Vers 9, ich habe die Hilfsschreie der Israeliten gehört. Ich habe gesehen, wie die Ägypter sie quälen. Gott offenbart sich Mose und er weiß ganz genau, wer dieser Gott ist. Er verhüllt schnell sein Gesicht, er will Gottes Angesicht gar nicht sehen. Und dieser Gott hat sich auch in die Lage der Menschen versetzt, seiner Kinder versetzt, die durch die Ägypter gequält werden. Und dieser Gott hat sich auch in die Lage der Menschen in Mülheim-Dümten versetzt. Menschen in der Gottesferne, im Stress, in Angst, auf der Suche nach Leben und Glück. Menschen hier in unserem Stadtteil, die sich mühen, arbeiten und denen je nach Alter und Situation immer klarer wird, wie schnell ihr bisschen Leben vergeht. Gott hat auch seine Gemeinde in Mülheim gesehen, ja, die auf allen Ebenen Mitarbeiter braucht. Die Geschwister, die getröstet und aufgerichtet werden wollen, die Kinder und Jugendlichen, die Orientierung und Unterrichtung brauchen, Gemeinschaft. Und auch die Gemeindeleitung, die immer mal wieder verstärkt werden muss. Das hat Gott alles gesehen. Und dann heißt es in Vers 10, fünftens, zu Mose, darum geh nach Ägypten, Mose. Ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk Israel aus Ägypten herausführen. Aber Mose erwiderte, ich soll zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten herausführen. Wer bin ich? Und hier erreicht die Geschichte jetzt einen dramatischen Höhepunkt. Wir können uns das ja alles anhören, ne? Wir können auch ganz verständnisvoll nicken und sagen, ja, also was wir bis jetzt gehört haben, ist alles okay. Aber jetzt wird die Sache spannend. Jetzt sind wir gemeint. Unter Umständen bist du gemeint, du ganz persönlich. Was ist mit uns, wenn Gott uns ruft? Wie letzten Sonntag in der Predigt vom Bundesgottesdienst, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Was haben wir dann für Argumente im Kopf, uns der Berufung von Gott zu entziehen? Wenn er uns ruft, hat er sich dann tatsächlich geirrt? Hat der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs sich geirrt, wenn er uns ruft? Wenn wir uns auf heiligen Boden befinden und er uns ruft, dann können wir sicher sein, dass er uns gerufen hat. Wir wissen aus dem Fortgang der Geschichte, wie Moses mit Gott gerungen hat, bis er bereit war zu gehen. Wir können wirklich getrost sein, dass sich unser Herr, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass sich der Herr Jesus selbst in seiner Berufung an uns nicht irrt. We are standing on holy ground. Ja gut, dann will ich jetzt mal sagen, wie in der Predigt von Andreas Malessa und Katrin Lauk letzte Woche Sonntag im Bundesgottesdienst, dann beruft Gott ja wohl zuerst die Begabten, ja, die Power haben. Und wie war die Antwort? Nein, ist die Antwort. Er, Gott, begabt die Berufenen. Er ruft nicht die Begabten, er begabt die Berufenen. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Und wenn wir das zu Ende denken und uns dieser Berufung entziehen, dann bleibt unser Leben unter unseren Möglichkeiten, weil wir dann die Begabung Gottes gar nicht erfahren. Und dann dümpelt unser Leben unter Umständen auf kleinem Niveau dahin. Sechstens, wer bin ich, dass ich zum Pfarrer gehen soll? Gott lässt uns nicht allein. Er sprach, ich will mit dir sein. Gott lässt uns nicht allein. Er ist mit uns. Ja, Jesus selbst sagte seinen Jüngern, siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich will mit dir sein. Wir können heute Morgen, wir sind sowieso schon in der Zeit, jetzt weit fortgeschritten, natürlich nicht nur über den Gottesnamen sprechen, und das auch noch, könnte man Teil 2 und 3 noch anschließen an die Berufung des Moses. Aber der Name Jahwe, Gott, kann auch übersetzt werden, wirklich gut übersetzt werden mit ich will mit dir sein. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, Gott, der Herr des Himmels und der Erde, der diese Erde erschaffen hat, er will mit uns sein. Ich will mit dir sein. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, nehmt hin den Heiligen Geist. Und wir kennen ja alle aus Apostelgeschichte, Aus der Apostelgeschichte 1, Vers 8, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und werdet meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien und bis an die Enden der Erde. Ich möchte noch einmal so weitgehend aus dem Gedächtnis so ungefähr zitieren, was Andreas Malessa uns dazu letzten Sonntag gesagt hat. Er begab durch den Geist, den Jesus in uns hineinatmet. Er begab durch den Geist, den Jesus in uns hineinatmet. Und das ist der Geist, der uns herausholt aus unseren verschlossenen Traditionskammern und Überzeugungszimmern. Hinaus in seine geliebte Welt und zu seinen geliebten Kindern. Kleiner ist dieser Auftrag nicht. Aber besonders schön. Besonders schön. Gott möchte uns in unserem Alltag begegnen. Er stellt uns auf heiligen Boden und will gerade mit uns sein Reich bauen. Einfach ist es nicht, ihm zu vertrauen. Wir dürfen fragen, entgegnen, mit ihm ringen, aber dann auch gehen und uns berufen lassen. Er will es ohne uns, er will es ohne dich und mich einfach nicht machen. Er möchte dich und er möchte dich und uns haben. Er hat dich und mich mit Namen gerufen. Und er will uns durch seinen Geist leiten, beschützen und begleiten. Ich will es so sagen. Ganz einfach und klar. Dich, ja, dich schickt der Himmel. Amen.